Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Armut ist ja meist versteckt in diesem so reichen Land. Wer von Armut bedroht ist, schämt sich, zieht sich zurück und wird auch von anderen oft stigmatisiert und ausgegrenzt. Am Donnerstag der kommenden Woche ist der internationale Tag zur Beseitigung der Armut. Und aus diesem Grund schauen wir heute mal hin. Was bedeutet finanzielle Not für die Betroffenen? Was sind die Ursachen von Armut? Und vor allem, wie kann Armut überwunden werden? Zu Beginn aber blicken wir nochmal zurück auf die vergangene Woche. Am Montag war es ja genau ein Jahr her, dass die Hamas-Terroristen Israel überfielen, 1200 Menschen töteten und 250 entführten. Viele von ihnen haben noch immer ihre Freiheit nicht zurück. Der 7. Oktober, für Juden weltweit ein Tag, dessen Trauma nicht aufhört.
Seit dem 7. Oktober, dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel, vergeht für Yuval Rosenberg kein Tag, an dem er sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Es sei kaum möglich für ihn, wirklich abzuschalten, sagt der 47-jährige Immobilienkaufmann.
Ich werde irgendwann mal immer wieder von irgendeiner Seite einen Tag drauf angesprochen, halt, ja. Auch stellvertretend vielleicht für diesen Konflikt, halt, ja. Weil für viele Leute, die hier in Deutschland leben, eben vielleicht keine Israelis kennen oder keinen Bezug haben vielleicht zu dem Thema und dann einfach nur wissen, dass ich jüdisch bin. Ich damit einfach automatisch dann als erster Ansprechpartner vielleicht gelte halt, ja.
Yuval Rosenberg ist zwar Deutscher, hat aber wie viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Frankfurt einen engen Bezug zu Israel. Er hat dort studiert, seine Frau Regina ist Israelin. In ihrem Alltag sind die beiden vorsichtiger geworden, vor allem wenn es um ihre 4 Kinder geht. Hebräisch spricht Regina Rosenberg mit ihnen auf der Straße kaum noch. Und ihren Sohn lässt sie nicht mehr wie früher mit dem Fußballshirt des Maccabi Sportclubs auf die Straße gehen.
Sein Maccabi-T-Shirt mit dem David-Stern, da ist es mir aufgefallen, dass er es anhat und habe ihm einen Pulli übergezogen, weil ich einfach möchte, dass meine Kinder da nicht konfrontiert werden. Gut, die Große fährt jetzt nur mit der Bahn, aber genauso wenig würde ich wollen, dass sie einen David-Stern oder Chai oder irgendein jüdisches Element trägt. Das wäre vielleicht zuvor noch mal ein bisschen anders, das Thema.
Sie selbst will als Israelin ihre jüdischen Symbole weiter offen tragen. Das Wohnviertel, in dem die Familie wohnt, sei ruhig. Hier fühle sie sich sicher.
Ich werde es auch weiterhin so tragen. Aber es gibt viele im Verwandtenkreis, auch in Berlin vor allem, die dann auch unseren Türsegen, die Mezuzah, die schräg an dem Türpfosten hängt, abgenommen haben.
Yuval Rosenberg bedrückt es, wenn er hört, dass jüdische Studierende an Unis angegriffen werden oder Synagogen und Wohnhäuser beschmiert werden. Diese Entwicklung macht ihn als Deutschen nachdenklich.
Mitte 20, Ende 20 habe ich gesagt, okay, ich glaube, Deutschland hat sich komplett geändert und ich kann hier bestens Gewissen sagen, Deutschland und Frankfurt ist meine Heimat und ich fühle mich hier zu Hause. Und umso mehr macht es mich jetzt halt auch traurig und auch ärgerlich, ja, dass ich jetzt gemerkt habe, dass es vielleicht doch nicht so ist, wie ich mir gedacht habe. Und vor allem, dass meine Kinder sich jetzt auch wieder diesem Thema irgendwie auseinandersetzen müssen.
Cornelia Maimon-Levy, eine Bekannte der Familie, sieht das ähnlich. Sie sei persönlich enttäuscht über die mangelnde Empathie in Deutschland, sagt sie. Vor allem im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen hätte sie mehr Anteilnahme erwartet.
Eine Enttäuschung ist, wie die nichtjüdische Welt überhaupt mit diesem Thema umgeht. Jetzt kommen solche barbarische Situationen in die zivilisierte Welt. Wie kann das sein?
Aber es gibt auch positive Erfahrungen. Gemeinsam mit 4 Freunden hat Yuval Rosenberg den Verein Frankfurter Helfen gegründet, der Hilfsgüter für Betroffene und Überlebende des Massakers sammelt. Dafür haben sie viel Unterstützung bekommen, auch von Muslimen. Ihm habe das sehr geholfen, mit der Situation umzugehen, sagt Yuval Rosenberg.
Es hat einem sehr viel Kraft gegeben, das Feedback, das wir bekommen haben von den Leuten hier in Frankfurt, aber auch das Feedback, das wir in Israel bekommen haben.
Das Trauma hört nicht auf. Claudia Barthe hat mit Juden in Frankfurt gesprochen, wie sich ihr Leben seit dem Hamas-Überfall auf Israel vor einem Jahr verändert hat. Seelsorge. Da stellt man sich vermutlich ein intensives Gespräch unter 4 Augen im geschützten Raum vor. Ein Mensch kommt da mit seinen Nöten und Sorgen zu einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger und kann sein Herz ausschütten. Aber es geht auch ganz anders, weil viele Menschen sich gar nicht mehr so gut auskennen mit der Kirche und vielleicht gar nicht wissen, an wen sie sich überhaupt wenden könnten. Auch deswegen geht man vielerorts in den Kirchen neue Wege. Raus aus den kirchlichen Mauern, raus auf die Straßen. In Heidelberg zum Beispiel haben sich evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer auf den belebten Plätzen der Stadt zum Gespräch bereitgehalten. Seelsorge to go.
Ein Samstag, 11 Uhr in der Hauptstraße Heidelberg, einer der längsten Fußgängerzonen Europas. Etwa auf halbem Weg zwischen Bismarckplatz und Marktplatz die barocke Providenzkirche. Zwei Frauen im weinroten T-Shirt mit der Aufschrift Seelsorge to go tragen vier Stühle auf die Straße und stellen eine Hinweistafel auf mit dem Logo und dem Hinweis »Herzliche Einladung zum Gespräch«. Eine der beiden ist Pfarrerin Christiane Bindseil.
Seelsorge to go ist entstanden aus der Erfahrung, dass es Menschen sehr gut tun kann, wenn sie mitten im Alltag einen Ort haben, wo sie einfach mal rauslassen können oder mit jemand besprechen können, was sie gerade bewegt, was so ganz oben aufliegt auf der Seele. Und die Erfahrung ist, dass das gut tut, wenn das Menschen sind, mit denen man sonst im Alltag nicht zu tun hat, sondern die so von ganz außerhalb sind und da nochmal einen neutralen Blick drauf haben und dadurch selber eine ganz neue Perspektive eröffnen können.
Die ersten Erfahrungen macht das Team aus bisher 10 Frauen und 6 Männern, Seelsorgern und kirchlich engagierten Laien, Anfang Juli dieses Jahres mit einer 24-Stunden-Aktion an verschiedenen Orten in Heidelberg. Von der Hauptstraße über den Bergfriedhof, den Wochenmarkt und ein Einkaufszentrum bis zur Partymeile untere Straße am späten Freitagabend. Meist sind die Ansprechpartner zu zweit. Die Vikarin Veronika Kohlberg stand in der unteren Straße.
Das Entscheidende ist, dass wir die Gelegenheit schaffen, also aus der Kirche hinausgehen und draußen uns sichtbar werden und dort Menschen uns begegnen können, was sie sonst in ihrem Alltag nicht tun. Ort und Uhrzeit spielen eine große Rolle, weil Menschen, wenn sie Freitagabend feiern gehen, auch gerne Leute neu kennenlernen, Menschen sich unterhalten, Menschen auch ja, vielleicht redseliger werden. Und dort auch entspannt sind.
An jenem ersten Abend in der unteren Straße hatte das Team auch eine etwa einen Meter hohe Playmobil-Luther-Figur aufgestellt.
Die Playmobil-Figur Luther, die war eine große Attraktion. Und dann die Frage, wer sind wir, warum stehen wir da rum? Und die Interesse kam. Ich glaube, von diesen 3 Stunden, die ich an dem Abend stand, war ich 20 Minuten nicht im Gespräch. Also da hatte jeder Redebedarf. Da ist ein Ziel ganz klar die Sichtbarwerdung, dass wir Kirche nicht nur im Gebäude sind, sondern auch vor dem Gebäude und auch Freitagabend. Wir sind keine Spaßbremsen. Wir mögen auch ein Bier trinken und draußen stehen und den Sommerabend genießen. Das ist ganz klar ein Ziel, sichtbar werden. Wir sind da und wir sind eigentlich auch ganz cool.
Pfarrer Mirko Diepen ist von Anfang an dabei.
Ja, es gab schon auch Leute, die so nachdem sie uns ein bisschen taxiert haben, geschaut haben, wer wir so sind und einmal vorbeigelaufen sind, dann auch ein persönliches Gespräch gesucht haben. Aber ja, ganz viele Begegnungen waren einfach so, hallo und toll, dass es euch gibt oder so. Ja, das war sehr viel positive Rückmeldungen in verschiedener Form.
Ich habe mir bei manchen überlegt, die an uns vorbeigelaufen sind, ob sie nicht das Gespräch gesucht hätten, wenn sie alleine unterwegs gewesen wären. Sie waren halt immer in Begleitung. Ich glaube, das ist eine Hemmschwelle, um dann auch dem Begleitenden zu zeigen, du, ich würde jetzt eigentlich gerne, glaube ich, was ganz anderes gerade machen.
In der unteren Straße hat Veronika Kohlberg am Freitagabend vor 14 Tagen eine ganz andere Erfahrung gemacht. Sie erinnert sich an eine besonders eindrucksvolle Begegnung. Ein junger Mann mit Freunden unterwegs bleibt stehen.
Wir haben diese Playmobil-Figur beguckt und ich habe ihnen angeboten, Selfies zu machen und habe erklärt, unser Konzept, dass man Gespräche mit uns haben kann oder sich einfach mit uns unterhalten kann. Und plötzlich schaut mir dieser Mann in die Augen, ganz intensiv, und sagt zu mir, ich spüre in mir eine innere Leere. Und da wusste ich, jetzt ist es ein Seelsorgegespräch. Das Schöne daran war, dass seine Freunde Raum gegeben haben für dieses Gespräch. Sie haben sich automatisch zurückgezogen, haben dann Fotos gemacht mit der Playmobil-Figur, haben mit meiner Kollegin gesprochen und uns diese Zweisamkeit geschenkt, um jetzt für ihn seine Probleme, also Zeit zu geben, Raum zu geben. Das hat mich sehr stark beeindruckt. Und da dachte ich mir, ja, diese Aktion ist gelungen. Dieser Mensch konnte ein bisschen was loswerden.
Zurück in die Hauptstraße. Hier ist eine Frau stehen geblieben, die sich Sorgen um ihren Neffen macht, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat. Er wohnt nicht in Heidelberg, sondern in Essen. Und sie möchte nun wissen, ob es etwas Vergleichbares auch dort gibt.
Ich finde diese Einrichtung sehr toll und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass sich Mitmenschen Zeit für andere nehmen. Er hat auch die Telefonseelsorge schon angerufen, aber so ein Gespräch, wo man jemanden sieht, das ist dann wieder noch was ganz anderes. Ich hoffe, dass sich das weiterentwickelt und dass das vielleicht auch deutschlandweit dann ein bisschen sich verbreitet.
Seelsorge to go, ein Angebot der Evangelischen Kirche in Heidelberg, ein Beispiel, wie die Kirchen versuchen, auf neuen Wegen Menschen zu erreichen. Angelika Schmidt-Biersalski hat uns davon berichtet.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Am kommenden Donnerstag, am 17. Oktober, ist der internationale Tag für die Beseitigung von Armut. Darauf hat in diesen Tagen die Diakonie hingewiesen. Ein Tag, der uns aufmerksam machen will für die Situation von Menschen, die in finanzielle Not geraten sind. Deshalb will ich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema einmal nachfragen, was Armut eigentlich bedeutet, wo die Ursachen liegen und welche Wege es gibt raus aus der Armutsfalle. Armut ist auch in Hessen weit verbreitet. Fast jeder Fünfte ist von Armut bedroht. Und dazu kommt, das gesellschaftliche Klima wird rauer. Von Armut betroffene Menschen werden zunehmend sozial ausgegrenzt. Melanie Hartmann leitet bei der Diakonie Hessen die Abteilung Existenzsicherung, Armutspolitik und Gemeinwesen Diakonie. Ich habe in dieser Woche mit ihr gesprochen und sie gefragt, welches denn die wichtigsten Ursachen von Armut sind.
Armut hängt ganz häufig mit geringem Erwerbseinkommen oder sogar Erwerbslosigkeit zusammen. Und die Ursachen dafür sind natürlich wieder vielfältig. Einerseits ist der Mindestlohn zu niedrig mit 12,41 Euro. Andererseits können viele Menschen eben auch gar nicht in Vollzeit einer Erwerbsarbeit nachgehen, weil sie daneben unentgeltliche Care-Arbeit machen. Das heißt, sie kümmern sich um Kinder, sie pflegen Angehörige. Und das sind auch Gründe dafür, warum die Armutsquoten gerade bei Alleinerziehenden oder Familien mit über 3 Kindern besonders hoch sind.
Sie haben gerade, Frau Hartmann, das Stichwort Erwerbslosigkeit schon angesprochen. Wir haben ja zurzeit eine Situation, in der die Zahl der Arbeitslosen einerseits sinkt, die Zahl der Superreichen steigt, aber eben auch die Zahl der Armen steigt. Also woher kommt diese Schere?
Ja, diese Schere kommt natürlich von der extrem großen Ungleichheit bei den Erwerbseinkommen in Deutschland. Wir wissen aber auch aus Studien, dass es eben eine wachsende Polarisierung bei den Löhnen gibt. Das heißt, es gibt einen wachsenden Unterschied zwischen den Löhnen in den niedrigsten und höchsten Gehaltsgruppen. Daneben gibt es in vielen Branchen, beispielsweise auf dem Bau oder im Transportgewerbe, diese Praxisvergabe, also Auftragsvergabe über Subunternehmen oder Sub-Subunternehmen Ketten abzuwickeln, wo dann am Ende der Kette für die Erwerbstätigen nicht mehr viel übrig bleibt. Das heißt, sie haben eine große Verbreitung des Niedriglohnsektors. Und noch extremer als die Verteilung von Einkommen in Deutschland ist die Verteilung der Vermögen, wo wir einfach wissen, dass das reichste Prozent der Deutschen fast ein Drittel des Gesamtvermögens besitzt.
Der internationale Tag in der kommenden Woche, der spricht ja von der Beseitigung der Armut. Frau Hartmann, um das zu erreichen, was müsste sich ändern? Was wären da so die wichtigsten Grundforderungen?
Also hierzulande müssen wir es Gott sei Dank, außer im Fall von beispielsweise Obdachlosigkeit, weniger Sorgen um extreme Armut zu machen, was international natürlich immer ein Thema ist, also Abschaffung von Hunger, Zugang zu sauberem Wasser und so weiter. Hier fokussieren wir uns eher auf Armut als Teilhabeproblem. Wir wollen nicht Ungleichheit als solche abschaffen, sondern wir wollen einfach diese extremen Formen von Ungleichheit abschaffen, die dazu führen, dass manche so viel besitzen und andere von wesentlichen Sektoren gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind. Und unserer Ansicht nach ist es überhaupt keine utopische Vorstellung, hier mehr Gerechtigkeit zu schaffen und auch wieder eine bessere Vermögens- und Einkommensverteilung hinzubekommen, wenn die entsprechenden Weichen richtig gestellt würden.
Melanie Hartmann, bei der Diakonie Hessen zuständig unter anderem für Armutspolitik, über die Ursachen von Armut und was nötig ist, um Armut zu beseitigen. Darauf weist uns auch der Internationale Tag für die Beseitigung von Armut am kommenden Donnerstag hin. Was bedeutet es eigentlich, von Armut bedroht zu sein, finanziell in Not zu kommen und in der Folge oft auch stigmatisiert und ausgegrenzt zu werden? Jasmin Koppe kennt beides. Genug Geld und beruflichen Erfolg und ein Leben am Existenzminimum. Nachdem sie jahrelang als Führungskraft gearbeitet hat, ist sie mittlerweile langzeitarbeitslos und ein Eurojobberin. Wie es dazu kommen konnte, Rebecca Diekmann hat sie getroffen.
Jasmin Koppe liebt Textilien. Ob Baumwolle, Strickwaren oder bunte Borten, an der Nähmaschine in der Textilwerkstatt der Gießener Jugendwerkstatt ist sie ganz in ihrem Element. Koppe arbeitet hier im Rahmen einer sogenannten Arbeitsgelegenheit vom Jobcenter, auch bekannt als 1-Euro-Job.
Ich habe jetzt für den Weihnachtsmarkt Lichthäuser produziert, Häuser aus Textilien, die verstärkt worden sind. Die werden dann halt eben nochmal verziert irgendwie mit Borden und die Fenster haben wir ausgeschnitten. Eins habe ich mit Katzen gemacht, irgendwie, wo die Katzen so aus dem Fenster geguckt haben oder Weihnachtsbäume.
Auch früher schon hat Koppe über viele Jahre mit Textilien gearbeitet, damals allerdings als Führungskraft.
Ich habe 14 Jahre als Produktionsleiterin in einem ökologischen Textilbetrieb gearbeitet. Da hatte ich zum Teil 60, 70 Stunden Woche und das konnte ich irgendwann nicht mehr. Und mein Chef hatte da nicht so viel Verständnis für, dass ich dann meine Arbeitszeit ein bisschen reduziere und dann muss ich da einfach einen Cut machen.
Koppe hat in dieser Zeit ihr Coming-out als Transperson und entwickelt psychische Probleme, Depressionen, eine Angststörung, auch Suizidgedanken. Es folgt ein längerer Klinikaufenthalt. Neue Arbeit findet Koppe danach keine mehr.
Ich habe mich dann halt eben erstmal mit mir selbst beschäftigt irgendwie, um dann wieder die Kurve zu kriegen, aber ich habe es halt eben nicht wirklich geschafft. Also die ersten Jahre, nachdem ich mit der Arbeit aufgehörte damals, da war ich in einer sozialen Isolation. Die Freunde, Bekannten, die ich damals hatte, die waren plötzlich alle weg. Und starke Depression, wo ich einfach nicht raus konnte. Also die Wohnungstür aufzumachen, das ist für mich die größte Hürde.
Jasmin Koppe hat sich mittlerweile durch Therapie und Antidepressiva wieder psychisch stabilisiert. Sie will auch gerne wieder regelmäßig arbeiten, sagt aber, sie ist nur noch wenig belastbar. Mit mittlerweile 60 Jahren gilt sie auf dem Arbeitsmarkt außerdem als schwer vermittelbar. Seit Jahren lebt sie von Sozialhilfe. Derzeit 563 Euro Bürgergeld plus Miete. Für die Arbeit in der Werkstatt bekommt sie noch 1,30 Euro pro Stunde dazu. Geldmangel gehört für Sie inzwischen zum Alltag.
Mangel ist ja so relativ. Ich habe meine Bedürfnisse einfach angepasst. Reisen, Auto habe ich alles nicht, das ist ganz klar. Und von daher empfinde ich das auch nicht mehr so als Mangel irgendwie. Aber ich muss halt immer das Geld im Kopf behalten. Ich kann nicht einfach mal so aus mir heraus irgendwie nach dem Bedürfnis, das ich gerade habe, irgendwie leben.
Von Menschen, denen es finanziell besser geht, wünscht Koppe sich vor allem eins, dass sie nicht voreilig Schlüsse ziehen über Menschen wie sie, sondern versuchen, ihren Lebensweg nachzuvollziehen. Auch sie selbst hätte es niemals für möglich gehalten, dass sie mal hier in der Textilwerkstatt landen würde.
Von der Führungskraft zur 1-Euro-Jobberin. Es ist wichtig, die Lebenswege wahrzunehmen und die Ursachen, durch die Menschen in Armut geraten, Rebecca Diekmann berichtete. Unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute, Wege zur Überwindung von Armut, damit alle am Leben teilhaben können. Arm und Reich, das ist auch ein Thema in der Bibel. Es wird an vielen Stellen angesprochen, auch von Jesus, zum Beispiel in seinen Gleichnissen. Da erzählt er einmal die Geschichte von dem armen Lazarus, der jahrelang vor der Haustür eines Reichen betteln muss und der am Ende im Himmel in Abrahams Schoß gut aufgehoben ist, während der Reiche in der Hölle schmoren muss. Ralf Stroh ist theologischer Referent im Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ich habe Ralf Stroh in dieser Woche gefragt, wenn wir mal von dieser Gleichniserzählung ausgehen, kann man sagen, dass die Bibel einen besonderen Blick hat für die Armen?
Also man kann ganz bestimmt sagen, sie hat auch einen besonderen Blick für die Armen. Was aber diesen besonderen Blick für die Armen in einem weiten Sinne wirklich zulässt, das ist, sie hat einen besonderen Blick für alle Ohnmächtigen oder Wehrlosen. Ich bin selber in einer Zeit groß geworden, wo die Redewendung arm auch in einem weiten Sinne verwendet wurde, wo man gesagt hat, wenn eine Familie von einem großen Unglück getroffen wurde, wo ein Kind gestorben ist oder sowas, ach, was für eine arme Familie. Und das war ganz unabhängig davon, ob die Menschen da reich oder arm waren, sondern es war einfach dieser Schicksalsschlag. Also Armut in diesem ganz weiten Sinne, das ist bestimmt ein besonderer Blick, den die Bibel auf diese Ohnmacht wirft. Und zwar immer ganz besonders mit Respekt.
Sie haben es gesagt, Herr Stroh, ein weiter Begriff von Armut. In der Bergpredigt Jesu, da gibt es ja den bemerkenswerten Satz, selig sind die Armen, denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Wenn man den Satz aber heute in einer Bibel liest, dann steht da ganz oft, selig sind die geistlich Armen. War der Kirche oder der Theologie so eine Parteinahme für die materiell Armen womöglich doch nicht so ganz geheuer?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das für einige tatsächlich ein Grund war, das anders zu verstehen, zu sagen, also dann können wir uns dieses etwas pikante Thema vom Halse schaffen und müssen uns da nicht so drauf einlassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch zum Teil zynisch, wenn man sagt, selig sind die finanziell Armen, denn ihnen wird das Himmelreich gehören, weil dann ist das so eine Art von Vertröstung. Und es wird darauf hingewiesen, also die jetzt arm sind, die sind ja später dann die Reichen und das ist zynisch, finde ich.
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Das ist auch so ein steiler Satz aus der Bibel. Wenn Sie das heute mal so in sozialethische Impulse übersetzen wollen, welche Aufgabe haben denn die Reichen bei der Befreiung von Armut?
Also zunächst und zuerst natürlich ist der Anspruch, dass Reiche etwas von ihrem Reichtum abgeben. Aber zugleich muss auch der Anspruch sein, dass sie mit diesem Abgeben von Reichtum sich nicht einfach dann auch entlasten von der Zumutung, mit anderen umgehen zu müssen, die in schwierigen Konstellationen ist und praktisch zu sagen, wir lassen das gar nicht mehr an uns rankommen, wir können es uns mit unserem Reichtum leisten, davon etwas abzugeben und dann müssen wir uns damit nicht weiter beschäftigen, sondern die Aufgabe der Reichen ist nicht nur Geld abgeben, sondern eben auch Macht abgeben. Denn Reichtum hat ja auch immer etwas mit Macht zu tun und es muss ein Zusammenleben wirklich dann auch herbeigeführt werden, eine Kooperation, ein Miteinander sein. Und die Reichen dürfen nicht nur etwas abgeben, sondern sie müssen auch zugehen auf die Armen und auf die, die am Rande stehen.
Arm und Reich und das Himmelreich. Über Armut in der Bibel habe ich gesprochen mit Ralf Stroh. Er ist theologischer Referent am Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung der EKHN. Armut ist ein weltweites Problem. Rund 800 Millionen Menschen leben weltweit in extremer Armut. In vielen Ländern des Südens wird das Problem noch verschärft durch den Klimawandel, durch Dürren und Ernteausfälle sowie durch Kriege. Das gilt zum Beispiel für das ostafrikanische Land Somalia. Dort gibt es aber auch eine neue Generation von Somalis, die aktiv nach Lösungen und neuen Technologien suchen, um ihrem Land selbst zu helfen. Zum Beispiel dieser junge Gemüsebauer.
Mitten im Gewächshaus. Hohe Pflanzen wachsen fast bis zur Decke. Daran hängen grüne Tomaten. Noch sind sie unreif, doch genauso werden sie hier gepflückt. Jeden zweiten Tag gut 400 Kilogramm. Die Gewächshäuser stehen am Rande von Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia. Ein Land in Ostafrika, in dem viele Menschen hungern. Wegen Dürre, wegen Wassermangel und wegen des Bürgerkriegs, der dort seit vielen Jahren tobt. Abdirahman Sabrie ist ein junger Gemüsebauer. Er hat an der Universität studiert und steht für eine neue Generation von Somalis, die aktiv nach Lösungen suchen, um die Lage in ihrem krisengeschüttelten Heimatland zu verbessern. Um die Gewächshäuser zu finanzieren, hat Abdirahmans ganze Familie Geld zusammengelegt. Der junge Mann will zusammen mit anderen etwas tun, damit es mehr Nahrungsmittel in Somalia gibt. Wir haben das Gewächshausprojekt gestartet, weil es dringend gebraucht wird, um die Menschen hier mit Gemüse zu versorgen. In den Gewächshäusern können wir viel mehr ernten als auf den Feldern. Die Gewächshäuser bieten Vorteile. Weniger Wasser verdunstet und es wird deutlich weniger Wasser verbraucht durch die Tröpfchenbewässerung. Gewässert werden die Tomaten mit Grundwasser. Geregnet hat es in Somalia zuletzt vor mehr als einem Monat. In diesen Gewächshäusern werden das ganze Jahr über Tomaten geerntet, die an Händler in der Umgebung verkauft werden. Frisches Gemüse, davon können viele Leute nur träumen, in einem Flüchtlingscamp in der Nähe von Mogadischu. Eine von ihnen ist Aisha Abdullahi. Sie ist vor dem Bürgerkrieg hierher geflohen. Nun lebt sie mit ihren 6 Kindern im Camp. In Sicherheit, aber oft hungrig, erzählt Aisha. Wir verbringen Tage und Nächte ohne etwas zu essen. Meine Kinder und ich bekommen nicht genug Nahrung. Wir schlafen oft hungrig ein. Gemüse aus Gewächshäusern, eine Chance für Somalia. Mehr als 200 Gewächshäuser gibt es bereits in der Umgebung von Mogadischu. Abdirahman will weitermachen und wachsen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft die größte Gemüseplantage in Somalia werden und das meiste Gemüse im Land anbauen. Abdirahmans Tomaten können nicht den großen Hunger in Somalia stillen, aber sie füllen eine kleine Lücke und sie geben Hoffnung.
Grüne Tomaten gegen den Hunger. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Karin Bensch hat in Somalia einen jungen Gemüsebauer getroffen, der den Kampf gegen Hunger und Armut selbst aufgenommen hat, nicht mehr auf Hilfe von außen wartet. Armut überwinden, damit alle am Leben teilhaben können. Das war unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute aus Anlass des Internationalen Tages für die Beseitigung von Armut in der kommenden Woche. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.